Livestream mit dabei waren, die könnten dann zugucken, wie wir Abendmahl feiern. Und ich denke, es ist einfach auch eine Gelegenheit für die, die am Livestream sind, wenn ihr möchtet, mit Abendmahl zu feiern. Also wenn der erste Sonntag im Monat ansteht und ihr zuguckt, dann bereitet das einfach vor. Nehmt euch ein Stück Brot oder was, was ihr gerne dazu nimmt, und etwas Saft. Und dann, wenn wir Abendmahl miteinander feiern, klingt euch mit ein. Ich glaube, das ist einfach eine gute Gelegenheit, dann müsst ihr nicht die ganze Zeit Zuschauer sein. Nun komme ich zur Predigt, die ich angekündigt hatte. Ich habe einen Zweiteiler angefangen zum Thema Bekehrung. Und heute im zweiten Teil habe ich gesagt, ich will nicht nur theoretisch über Bekehrung predigen, sondern ich möchte auch mal in einem Gottesdienst einen Bekehrungsaufruf machen. Und ich freue mich darüber, eine Predigt zu halten mit einem Aufruf am Ende, wo jemand, der möchte, sich entscheiden kann. Ich will heute es festmachen. Ich will Ja sagen zu einem Glauben an Jesus Christus. Aber ich habe auch einen Glaubensschritt für alle, die sagen, ja, ich bin doch schon bekehrt oder ich glaube doch schon lange an Jesus. Was hat diese Predigt mir zu sagen? Seid gespannt darauf. Ich möchte euch auch herausfordern, am Ende des Gottesdienstes eine Entscheidung zu treffen. Das Thema heute heißt Bekehrung, warum Gott ein mündiges Ja wichtig ist. Und ich finde dieses Thema mündig sein, dass ich gefragt werde, dass ich zu etwas Ja oder Nein sagen kann. Ich finde das wichtig und ich freue mich darauf, dass ich genau diese Freiheit bei Gott entdecke, dass ich entdecke oder wir entdecken können, ihm ist das wichtig. Und das soll heute auch in der Predigt rüberkommen. Was heißt das aber, eine evangelistische Predigt? Evangelistisch bedeutet, ich möchte positiv und einladend über den christlichen Glauben predigen und dann am Ende eben die Frage stellen. Glaubst du das auch? Kannst du es so sehen? Und wenn ja, wenn du es so sehen kannst, wenn du in dir spürst, ja, das überzeugt mich oder das glaube ich auch, dann kommt die Frage, willst du die Einladung zum Glauben an Jesus annehmen? Eine evangelistische Predigt stellt den christlichen Glauben an Jesus Christus zur Diskussion. Das ist mir auch wichtig. Und wenn du zuhörst und vielleicht noch nicht überzeugt bist, ich erwarte wirklich kritische Zuhörer, die nachdenken, wie sie sich persönlich zu dieser Botschaft stellen wollen. Und am Ende ist es wirklich auch offen, die Entscheidung. Und es kann drei Varianten geben. Du sitzt hier und sagst, das überzeugt mich, das glaube ich eigentlich schon lange und du bist innerlich dafür. Du kannst aber auch sagen, schön, dass ich das mal gehört habe, das überzeugt mich nicht. Oder du sagst, ich warte ab, ich bin noch nicht entschieden, wie ich darüber denke. Diese drei Varianten, dafür, dagegen oder abwarten, die gibt es und die sind auch gut. Lass es mich gleich zu Beginn sagen, bei dieser Predigt geht es nicht darum, irgendjemanden zum Glauben an Jesus Christus oder zu einer Bekehrung zu überreden. Wenn du diese Predigt hörst und sich kein Glaube in dir findet, wenn das etwas bleibt, was nur von vorne, also der da vorne, ich glaube das, ja, aber du sitzt hier und sagst, ich glaube das nicht, dann ist das völlig okay. Das ist sogar normal. Ich sage mir immer wieder, bei dem, wo es um den christlichen Glauben geht, also was glauben wir denn? Da gibt es einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der schafft die Menschen in seinem Bilde und dann glauben wir, der wird sogar Mensch und der kommt, wir feiern das bald Weihnachten, durch die Geburt mit Schwangerschaft und allem auf die Welt und wächst auf und dann stirbt er am Kreuz, ist dann im Totenreich und dann steht er nach ein paar Tagen auf und ist jetzt bei Gott und wird eines Tages wiederkommen. Wir haben uns so leicht dran gewöhnt als Christen, aber oder wenn wir das schon lange kennen, aber eigentlich ist das eine Botschaft, jeder vernünftige Mensch kann das eigentlich nicht glauben. Aber wenn die Gabe des Glaubens kommt, dann bin ich überzeugt, es ist sehr vernünftig, das zu glauben oder sehr auch überzeugend. Aber das kann man nicht machen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich kann das nicht glauben, was der da vorne erzählt, dann ist das normal, dann bist du normal, das ist okay. Entweder spürst du in dir den Glauben, dann kannst du dich auch mit Freude dafür entscheiden. Oder du weißt für dich, ich glaube das nicht und dann bist du völlig normal. Schön, dass du heute hier bist oder zuschaust und das trotzdem miterlebst. Was ist jetzt mit denen von euch, die bereits glauben und mit Jesus leben, denjenigen von euch, die sich bereits zu Jesus bekehrt haben, diese Lebensentscheidung, ich will unter seiner Leitung leben, getroffen haben und die auch getauft sind? Hör diese Predigt als ein Beispiel, wie wir zum Glauben an Jesus Christus einladen können, ein Beispiel auch über die Art von Jesus, was ihm wichtig ist, wenn es darum geht, dass er Menschen einlädt, in einer Beziehung mit ihm zu leben und sich für dieses Leben zu entscheiden. Und das kannst du dann im Persönlichen umsetzen. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. Ich finde es viel natürlicher öfter in persönlichen Gesprächen, da wo auch Vertrauen, Beziehung da ist, wo nicht so eine Bühnensituation ist, jemanden auch zum Glauben einzuladen. Und ich wünsche uns, dass Gott uns diesen Moment gibt, auch dir diesen Moment gibt, wenn du Jesus schon lange kennst, dass du das jemandem weitergeben kannst und der dich fragt, ja, wie mache ich das denn mit Jesus leben? Wie mache ich das denn Christ werden? Und du sagst, ich sag dir, wie es geht. Und dann führst du jemanden zum Glauben. Lasst mich aber einsteigen mit einer Frage ganz allgemein, die finde ich wichtig. Und diese Frage hat erstmal gar nicht zuerst was mit Bekehrung zu tun. Sie lautet ganz einfach, wie gehen wir als Menschen gut miteinander um? Und wie gehen wir besonders dann gut miteinander um, wenn wir den Eindruck haben, da ist jemand, der meine Hilfe braucht. Da ist jemand, der in Not gekommen ist. Da ist jemand, der in Lebensumständen ist, wo wir zuschauen und denken, ah, das kann doch so nicht bleiben. Und vielleicht gibt es so Menschen, die haben dann so einen Helferimpuls und die möchten dann gleich ran und sagen, was gut wäre und was der andere braucht und dann legen sie einfach los. Aber lass mich dir diese Frage stellen. Was denkst du, ist die Antwort auf diese Frage? Ist für dich die Antwort, das ist doch eigentlich keine Frage, ich sehe was, ich tue was, ich helfe einfach. Oder so kann man den anderen doch nicht leben lassen, das ist doch menschenunwürdig, ich muss da was machen. Oder du sagst dir, lass mich mal machen, ich weiß schon, was der andere braucht, das wird er irgendwann auch einsehen. Merkt ihr, wenn ich das so beschreibe, das ist keine gute Art Umgang miteinander, einfach sich selber seine Sicht zu nehmen und dem anderen überzustülpen. Und was ich so genial finde, Jesus macht das nicht. Jesus ist da ganz anders. Was macht Jesus in so einer Situation? Wie geht Jesus auf Menschen zu? Und ich stelle mir wirklich vor, wenn es irgendjemanden gibt, der weiß, was gut für unser Leben ist, der weiß, wo wir stehen und der weiß, was wir brauchen im Guten, aber auch was uns schadet im Schlechten, dann muss es doch Gott sein, dann ist es dieser Jesus. Und wie begegnet dieser Jesus, der uns ganz erkennt? Im Lukas-Evangelium gibt es so eine Geschichte, die ich einfach exemplarisch für die Art Jesu nehme. Da ist ein Blinder und er hat gehört, Jesus hat schon viele Blinde geheilt und er merkt, Jesus kommt in die Nähe. Und er ruft und er macht sich bemerkbar. Er will zu Jesus vorgelassen werden. Und dann kommt dieser Blinde, der schon lange blind ist, vor Jesus. Und jetzt hat er die Gelegenheit und Jesus sieht den Blinden. Und was Jesus nicht macht, ist ihn ungefragt heilen. So rum. So nach dem Motto, das ist jetzt der Blinde und ich weiß schon, was der braucht. Und der ist ja extra zu mir gekommen, jetzt heile ich den einfach. Das macht er nicht. Sondern er fragt ihn, was soll ich für dich tun? Augenhöhe, Mündigkeit, selbst in einer Situation, die doch so offensichtlich scheint. Jesus fragt, was soll ich für dich tun? Und der Blinde sagt daraufhin, ich möchte sehen können. Und erst nach dieser Entscheidung des Blindes, erst mit dem Auftrag, erst mit dem ich will, tut Jesus Gutes an ihm in dieser Situation. Jesus heilt ihn. Und ich finde das so schön, Jesus fragt nach. Keine ungefragte Heilung. Er respektiert jede Entscheidung. Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, es gibt keine bessere Entscheidung, als die Ewigkeit heute zu beschließen, als zu dieser Beziehung zu Jesus Ja zu sagen, ich glaube an dich, weil du mir diesen Glauben gegeben hast und ich will ein Leben lang, eine Ewigkeit lang mit dir als meinem Herrn und Gott leben. Ich glaube, es gibt keine bessere Entscheidung für niemanden. Aber hey, das ist erstmal meine Sicht. Und wer bin ich, dass ich das einem anderen überstülpe? Gott würde das nicht tun und wir sollten es auch nicht tun. Dass Bekehrung mit freiwilliger, mündiger Entscheidung zu tun hat, erkennen wir an zwei Gleichnissen von Jesus, in denen er Bekehrung als genau das darstellt. Als ein mündiges Ja zum Glauben an ihn, das ein Mensch mit Freude gibt. Wo ein Mensch sagt, ich habe was verstanden, ich habe Glauben und jetzt sage ich mit Freude Ja. Und deswegen liebe ich diese Gleichnisse, weil das so eine Atmosphäre hat von, ich habe ein Privileg, eine Gelegenheit und ich will sie ergreifen. Und jetzt lese ich euch das vor. Ich habe zwei Predigttexte heute. Der erste Predigttext steht im Matthäusevangelium, 13. Kapitel. Ich lese uns die Verse 44 bis 46 in der Hoffnung für alle Übersetzung. Matthäus 13, 44 bis 46. Jesus sagt dort: Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Mit Gottes himmlischem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Kurz und prägnant. Wo entdecken wir in diesem Thema Bekehrung in diesen Gleichnissen? Wo entdecken wir in diesen Gleichnissen das Thema Bekehrung? Worum geht es bei Bekehrung eigentlich? Also wer schon etwas darüber gehört hat, merkt, das ist nicht so eine graue Entscheidung. Das ist so ein ganz oder gar nicht. Bekehrung im christlichen Verständnis ist so, wie wenn ein Mensch eine Gelegenheit hat, vor einer Wegkreuzung steht und es gibt nach vorne nur zwei Wege. Der eine Weg ist: Ich glaube an Jesus Christus und weil ich an ihn glaube, das bedeutet, ihm wirklich vertraue, dass er es gut mit mir meint und dass er wirklich Gott ist. Deswegen sage ich ja zu einem Leben unter seiner Leitung. Und der andere Weg ist: Ich bin nicht überzeugt, Jesus mag ein guter Mensch gewesen sein und ich lasse ihn guten Menschen sein und ich mache weiter mein eigenes Ding, wie auch immer das aussieht. Diese beiden Möglichkeiten und die Entscheidung, wo geht's weiter, das ist so das, was Bekehrung ist. In den Gleichnissen ist die Möglichkeit, das Reich Gottes zu finden oder diesen Jesusweg zu finden, verglichen worden mit einem Schatz und mit einer Perle. In dem ersten mit einem Schatz und dem zweiten Gleichnis mit einer Perle. Und so leitet Jesus diese Gleichnisse ein mit diesem Satz: Mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit. Und dann beschreibt er aus meiner Sicht diese Einstiegssituation. Wie kriege ich denn das Reich Gottes? Oder wie lasse ich denn Jesus meinen Herrn und Gott sein? Wie werde ich Christ? Lasst uns in das erste Gleichnis schauen. Da wird ein Mensch beschrieben, der gar nicht nach diesem Schatz gesucht hat. Er findet einfach den Glauben auf dem Acker, den er gerade wie zufällig unter seinen Füßen hat. Das ist sozusagen, wie es irgendwie erlebt, er ist auf dem Weg und dann irgendwie ist es da. Und er erkennt, oh, das ist da, und er erkennt, was es ist. Und dann wissen wir, wie die Geschichte weitergeht. Er verkauft alles, was er hat, und dann erwirbt er den Acker. Und wenn ich dieses Gleichnis lese, dann sage ich, das ist mein Weg. So war das bei mir. Ich habe Gott nicht gesucht. Ich habe Jesus nicht gesucht. Ich bin einfach durch mein christliches Elternhaus da drauf gestoßen. Ich habe einfach gelebt und irgendwie war da dieser Schatz da. Ich bin da rübergelaufen so. Und dann habe ich ihn gesehen. Also ihr versteht, wie man das übertragen kann aufs Bild. Der Glaube war einfach da, Jesus Vertrauen war real in meinem Herzen und irgendwie habe ich irgendwann verstanden, ja, das kann meiner werden. Das kann für mein Leben mein Schatz werden. So wie der Mann den Schatz im Acker als seinen Schatz als echten Glücksfall erkannt hat und dann alles auf eine Karte gesetzt hat. Alles, was er hatte, sein bisheriges Leben, also dafür steht dieser Besitz, alles, was er hatte, gibt er hin. Das hat er aufgegeben, um diesen Schatz zu gewinnen und er hat es gerne gemacht. Und genauso habe ich das auch gemacht. Als ich verstanden habe, da ist dieser Schatz und der kann meiner werden, habe ich mich dafür entschieden. Ich habe Jesus als Herrn und Gott gewählt. Damals war ich 11 Jahre alt. Zugegeben etwas jung. Aber für mich ist das noch genauso real wie damals. Und ich bin so glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben. Der zweite Mann, da ist es ganz anders. Das ist ein Kenner. Das ist ein Kaufmann, der irgendwie mit Perlen handelt und er hat eine Vorstellung, es muss die, ich nenne das jetzt mal so, perfekte Perle geben. Es muss eine Perle geben, die es wert ist zu besitzen und alles andere ist dann nicht mehr schön. Also wenn du einmal was richtig Schönes hast, dann ist das, was zweitschön ist oder ein bisschen weniger schön, nicht mehr so schön. Darum geht's. Und er hat das gefunden. Und ich glaube, wenn ich das mal auf Menschen übertrage, es gibt Menschen, die suchen nach Gott oder die suchen nach Glauben, die suchen nach Transzendenz, die haben irgendwie in sich, es muss doch mehr geben als das, was ich sehen und anfassen kann. Da gibt es irgendwas, was diese Welt zusammenhält oder ist einfach eine Sehnsucht in ihnen. Sie spüren, es muss eine Wahrheit geben oder sie suchen nach spiritueller Erfahrung. Oder sie fragen sich nach dem Sinn des Lebens. Sie sagen, es muss doch einen Sinn geben, warum ich da bin. Oder sie sehen sich nach Erfüllung, was auch immer. Und dann machen sie sich auf die Suche. Also sie prüfen die verschiedenen Perlen, die ihnen so im Lebensweg begegnen. Und das kann sein, sie suchen bei anderen Religionen. Sie suchen bei Philosophien, wo Menschen sich mit wichtigen Fragen des Lebens auseinandergesetzt haben. Oder sie suchen im Genuss oder im Erfolg oder in der Arbeit oder was auch immer. Und dann geht es ihnen vielleicht so, sie probieren vieles aus, aber die kostbare Perle ist nicht dabei. Es füllt sie nicht aus. Und irgendwann begegnen sie Jesus. Also dieser Kaufmann geht ja und irgendwann entdeckt er diese Perle und er erkennt, was sie ist. Etwas so Wertvolles, dass es lohnt, das will ich erwerben. Ich liebe diese Geschichten, die ihr mir erzählt oder die ich von anderen höre, wie so ein Jesus-Moment entstanden ist. Wie das, was man eigentlich nicht glauben kann, plötzlich zum eigenen Glauben wird und ihr erkennt oder man erkennt, ey, das ist so wertvoll, das ist sowas Großartiges, dass es diesen Gott gibt und dass er in Jesus uns nahe kommt und sich mit uns verbinden will. Und dann entsteht das. Wie Jesus das macht, weiß ich nicht. Aber es wird, wenn dir das so geht wie dem Kaufmann, dann wirst du das als echt erleben oder erlebt haben. Und vielleicht bist du hier und das ist genau dein Thema. Ja? Die ganze Zeit warst du auf der Suche, aber dieser Jesus hat irgendwie dein Herz erreicht und du merkst, jetzt bin ich angekommen. Jetzt habe ich es gefunden. Und was passiert dann? Und wir schauen zurück in den Bibeltext. Als der Kaufmann diese Perle fand, verkaufte er seinen ganzen Besitz und erwarb diese kostbare Perle. Und das ist Bekehrung, ganz oder gar nicht, aber mit Freude, auch mit Wissen, also mündig. Es ist ein Kaufvertrag, ja? Niemand hat ihn dazu gezwungen, aber er wusste, das will ich unbedingt. Was sind in diesem Gleichnis Gründe, an Jesus zu glauben? Was sind Gründe für eine Bekehrung, Gründe für die Entscheidung, Christ zu werden? Und ich fasse das mal zusammen, weil da in der Vergangenheit auch in christlichen Kreisen, glaube ich, öfter eine falsche Betonung gelegt wurde. Und ich finde die Betonung hier viel besser. Ist euch aufgefallen, dass es hier nicht um Angst vor der Strafe Gottes geht? Es ist zu keinem Zeitpunkt irgendeine Motivation gewesen zu sagen, oh, ich muss jetzt diesen Schatz oder diese Perle, sonst irgendwie geht alles unter. Nein. Und ich glaube, Angst oder Drohung sollten nicht das sein, wie wir Menschen überwinden, sich zu Jesus zu bekehren. Was ist denn das für ein Start in eine Beziehung? Ich muss Angst haben vor der Strafe Gottes und jetzt muss ich da rein, sonst... Ich finde das hier viel besser. Ich habe was entdeckt, was wirklich wertvoll ist und ich sage, ich will. So wertvoll, dass es das ganze Leben kosten darf, um es zu gewinnen. Und das finde ich schön. Für mich persönlich ist das wirklich so bis heute. Ich habe euch ja erzählt, für mich ist das wirklich wie dieser Schatz im Acker. Was macht man denn mit einem Schatz? Gut, man kann ihn irgendwie sicher aufbewahren, immer mal ausgeben. Aber ich sag mal, ich habe eine Schatzkammer, wo all das Wertvolle drin ist. Und da gehe ich immer wieder hin und gucke mir an, was ist denn das Wertvolle, das, was ich als Schatz erlebe durch den Glauben an Jesus Christus, den ich ohne es zu suchen einfach gefunden habe. Und ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen, einen zweiten Bibeltext, der für mich auch etwas von diesem Mündigsein und von diesem Schatz ja, wiedergibt oder darstellt. Ich lese ihn euch vor, er steht im Hebräerbrief, 8. Kapitel, die Verse 6 bis 13. Ich lese nicht den ganzen Text, sondern nur in Auszügen. Hebräer 8, 6 bis 13. Und da ist von etwas die Rede, dass mit Jesus etwas Besseres kommt, als das, was vorher war. Aber ich lese einfach den Text. Nun hat Christus eine viel größere Aufgabe erhalten als alle anderen Priester auf der Erde. Deshalb hat er auch als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen einen weitaus besseren Bund geschlossen, der außerdem auf festeren Zusagen beruht als der alte Bund. Aber dann werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Und der wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Gott selbst hat hier von einem neuen Bund gesprochen. Das bedeutet, dass der erste Bund nicht mehr gilt, Was aber alt und überholt ist, wird bald nicht mehr bestehen. Alt und neu. Vielleicht ist euch aufgefallen, die Bibel ist ein dickes Buch und sie hat zwei Teile. Einen dickeren ersten, Altes Testament, einen dünneren, neuen, Neues Testament. Und der alte Bund beschreibt im Alten Testament, wie Gott mit dem Volk Israel dafür gesorgt hat, dass man in Beziehung mit ihm leben konnte. Und wenn ich das lese, ich bin so froh, dass es dabei nicht geblieben ist, weil das war schon umständlich und es war nicht wirklich nahe. Und davon ist die Rede hier mit diesem Alten und dem Neuen. Das Neue ist das, was mit Jesus gekommen ist. Und das wird hier beschrieben, was mit Jesus gekommen ist, als ein besserer Bund. Und ich finde, wenn man das entdeckt, dann wird man dankbar. Ich werde dankbar. Was ist hier das Wertvolle? Lass uns für einen Moment den Gedanken ernst nehmen, dass es Gott wirklich gibt und dass er einen Bund mit uns Menschen schließen will. Also zuerst den Gedanken, Gott gibt es wirklich. Wenn wir das ernst nehmen, Gott, der alles gemacht hat, alles, was existiert, auch die Zeit, das Universum. Und dieser großartige Gott sagt, ich will einen Bund machen. Und Bund ist ein Vertrag, es ist ein Versprechen, ein gegenseitiges Versprechen. Dann kommt man ins Staunen. Ich komme ins Staunen. Dieser Gott, der so viel größer ist, dass ich ihn nicht denken kann und alles reden über ihn zu wenig ist, er möchte mit mir einen Vertrag schließen, einen Bund. Er macht mir ein Angebot. Wir kennen dieses Bund oder diesen Bundbegriff zum Beispiel vom Ehebund und ich liebe das. Ja? Also die Ehefrau, die sucht man sich ja in der Regel auch aus oder den Ehepartner, für die Frauen ein Mann. Ja? Und als ich meine Frau geheiratet habe, das hat mein Leben total verändert. Ja, es hat alles verändert. Aber als ich diesen Schatz entdeckt habe, habe ich gerne Ja gesagt. Ich übertrage das mal so und ich bin glücklich bis heute. Niemand hat mich gezwungen. Es war ein freudiges Ja, ich will. Wir feiern das sogar. Ne? Wir hatten Hochzeit mit vielen Gästen, richtig gut. Und so macht man das. Ein Bund. Wir sagen Ja, gerne, mündig. Wenn es um den Bund mit Gott geht, dann ist ihm dein Ja wichtig. Er zwingt niemanden in einen Bund mit ihm hinein. Und wenn wir dann zu ihm Ja sagen, was beinhaltet das? Und wir haben das gehört in diesem Text. Es sind mal drei Dinge, die ich zusammenfassen will. Ganz kurz und knapp. Einmal sagen wir Ja zu Jesus als Herrn unseres Lebens. Das steht da so. Also ist erstmal wörtliche Rede von Gott. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Und dann heißt es, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Statt Volk kann man auch einsetzen, ich werde ein Nachfolger Jesu sein, ich werde ein Christ sein, ich werde ein Jünger sein. Aber da ist, ich werde ihr Gott sein vorher. Es geht um ein Ja, dass er auch Gott sein darf. Da zwingt er niemanden hinein. Und dann ist in diesem Vers auch Veränderung beschrieben. Wir sagen Ja zu diesem neuen Herzen und diesem neuen Denken. Also wenn es um Veränderung geht, dass jemand mich verändert, ich möchte dazu Ja sagen dürfen. Und da muss ich vorher vertrauen, ja? Sonst sage ich da nicht, ja, es geht um eine geistliche Wirklichkeit, es geht um Gott. Und, aber ganz ehrlich, ich will verändert werden. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte Hoffnung haben, dass ich mehr so werden kann, wie ich eigentlich sein will, so wie ich das bei Jesus sehe. Und dann sage ich doch Ja dazu, aber ich sage, ich will. Und erst dann handelt Gott. Wie er das macht, mein Herz, dein Herz zu verändern, es ist ein Geheimnis. Aber ganz ehrlich, ich muss es nicht verstehen. Ich muss einfach nur mich ihm hingeben und ihn machen lassen. Und er ist Gott. Er hat Mittel und Wege. Wenn er weiß, ich meine es ehrlich und er weiß immer, ob wir es ehrlich meinen, dann mehr braucht er nicht. Und dann handelt er. Und das ist wunderbar. Dazu sage ich gerne Ja. Das dritte ist unser Ja dazu, dass er alle unsere Schuld vergibt. Auch das passiert nicht einfach ungefragt. Und wisst ihr, ich finde das so schön. Gerade dieses letzte, dieses dritte ist so ein Schatz. Warum? Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ist so. Ich bleibe Gott Dinge schuldig. Ich bleibe anderen Dinge schuldig. Und ich bleibe auch mir Dinge schuldig, wenn ich ehrlich bin. Und das ist einfach so. Aber mit Jesus ist das kein Problem. Er macht mich vor Gott, vor mir selbst und auch vor anderen gerecht aus Gnade allein, weil diese Erwartung wegfällt. Ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, es muss ich nicht schuldig werden an anderen. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir nicht genügen. Ist nicht schlimm. Gott verändert uns und wenn er wiederkommt, wir haben das im Abendmahl auch gefeiert, ja, dann wird er uns vollenden und dann werden wir sein wie er. Dieses Versprechen gibt er uns und dazu können wir ja sagen. Und ich kann diese Veränderung im Herzen auch erkennen. Und wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, dann merkst du das auch. Also es ist nicht nur was Theoretisches. Okay, wie ist das in mein Leben gekommen? Jesus hat mir einen Bund angeboten, der ewig gilt, über den Tod hinaus. Und das liebe ich. Und ich habe es erkannt. Aber es ist Gottes Gabe, dass ich es erkannt habe. Es ist nicht, weil irgendwie ein Argument mich überzeugt hat und dann wurde ich überwunden. Es ist etwas zwischen Gott und mir und das liebe ich. Und vielleicht geht dir das auch so, dass du es genießen kannst. Du kannst glauben, Jesus ist da. Und es hat eine Relevanz, wie du lebst und wie du dich entscheidest in der Beziehung zwischen ihm und dir. Und dann kannst du diesen Schatz erwerben. Und diese Möglichkeit will ich in diesem Gottesdienst geben, die Gelegenheit geben, dass du auch diese Entscheidung treffen kannst, wenn du möchtest. Da ist dieser Schatz, der für dich möglich ist. Da ist diese Perle, nach der du vielleicht schon lange gesucht hast. Und das Einzige, was dir noch fehlt, ist, auf diese Frage, was willst du, dass ich dir tun soll, nachdem du das gehört hast, einfach zu sagen, Jesus, ich will zu dir gehören. Jesus, ich will mit dir leben. Und dann bedeutet es natürlich, verkaufe alles, was du hast. Also dann gibst du auch dein ganzes Leben, Jesu. Du wählst wirklich diesen Weg ganz. Du kannst dich ja nicht teilen, zwei Wege gleichzeitig gehen. Aber weil das Vertrauen zu Jesus in deinem Herzen echt ist, machst du es gerne. Wie kannst du ja sagen? Ich werde gleich eine Zeit geben, da werden wir ein Lied zusammen singen. Und dann, ich habe noch so dieses Corona-Ding im Kopf, also, wo wir hier mehr Platz haben. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ich habe hier so ein Blatt mit einem Bild mitgebracht. Da ist so ein Schatz drauf, den lege ich einfach hier vorne hin. Und wenn du sagst, heute ist der Moment, wo du diese Entscheidung treffen möchtest, dann gehst du einfach nach vorne. Du wirst es spüren. Wenn dieser Wunsch in dir da ist, wirst du das spüren. Und ich finde es auch richtig toll. Ich muss ja jetzt nicht irgendwie Druck, sondern es ist wirklich, Gott gibt es wirklich. Und ich habe das bei mir erlebt. Ich habe gemerkt, wenn Gott was von mir wollte. Und wenn heute der Tag ist, zu sagen, ja, ich will Jesus, dann ignoriere, dass hier Leute sitzen. Es ist etwas zwischen dir und ihm. Dann kommst du nach vorne, stellst dich dahin und dann werde ich dich einladen, ein Gebet mit dir, mit mir zu sprechen. Und damit du weißt, wie dieses Gebet geht und nicht schon irgendwie was so blanko ja sagst, ohne zu wissen, was ist, sage ich dir, wie das Gebet lauten wird. In diesem Gebet sagst du, Jesus Christus, ich glaube an dich und ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich gebe mein altes Leben auf, in dem nicht du mein Herr und Gott warst und ich wähle das neue Leben unter deiner Leitung. Amen. Mehr braucht es nicht. Das ist für die, die spüren, ich habe dieses Ja zu Gott noch nicht gesagt, zu diesem Leben, wo er Leiter mich leiten darf, für die ist das. Aber ich habe ja angekündigt, nicht nur für die, sondern auch das andere. Und ich möchte uns einladen als Gemeinde, zu einer nicht als Gemeinde, sondern einzelne von euch, eine Glaubensentscheidung zu treffen, die wir so, wo so eine Geschichte losgehen kann, wo wir heute nicht wissen, was daraus entstehen wird. Ich habe da so ein anderes Bild mitgebracht. Ihr seht darauf einen Säugling, gerade auf die Welt gekommen. Und es gibt, wenn Menschen zum Glauben kommen, auch die andere Seite. Die geistlichen Väter und Mütter. Die, die sich von Gott gebrauchen lassen, nennen das mal, dass geistliche Babys auf die Welt kommen. Also, dass ein junger Glaube entsteht. Und dass dieses Leben mit Gott sozusagen auf die Welt kommt. Und dafür steht dieses Symbol. Und das, was ich jetzt sage, soll nicht sein, dass dann alle von euch aufstehen. Also ich sage lieber, wenn du nicht sicher weißt, dass du gemeint bist mit dem, was ich jetzt sage, wenn Gott dir jetzt nicht Glaube gibt, dann bleib sitzen. Ja, es geht einfach darum, in einem Jahr, am 1. November Sonntag 2022, werde ich wieder hier predigen. Und es geht um einen Glaubensschritt für ein Jahr. Hast du den Glauben und den Wunsch, dass Jesus dich dazu gebraucht, dass jemand aus deinem Umfeld zum Glauben an Jesus Christus findet und mit dir zusammen diese Entscheidung trifft, sich bekehrt. Das haben wir nicht in der Hand, das kann niemand von euch machen. Aber wir wissen, Jesus möchte das, dass Menschen ihn kennenlernen und diese Entscheidung für ihn treffen. Er will das, aber er macht das immer mit Menschen. Die Frage ist, Will er dich gebrauchen? Hast du Glaube dafür? Oder willst du ihm sagen, gebrauche mich? Ich würde mir das so sehr wünschen. Dann kannst du dich auch dafür entscheiden und gehst einfach auf die andere Seite. Es gibt ja diesen alten baptistischen Spruch, jeder Baptist ein Missionar, und dann müssten wir alle da stehen. Und ich sage ganz bewusst nein, sondern das soll wirklich etwas sein, wo du dich fragst, hast du diesen starken Wunsch und hast du diesen Glauben von Gott in dir? Dann gehst du dahin. Das ist etwas zwischen dir und Gott, und dann beten wir gemeinsam dafür. Und dann stehen so viele da, die das in sich spüren, und ich bin gespannt. Und in einem Jahr schauen wir mal, was geworden ist. Und dann geben wir Gelegenheit im Gottesdienst, dass du erzählst, was du erlebt hast. Und ich würde mir wünschen, ja, dass dieser Glaubensschritt auch die Antwort hat, aber das wissen wir nicht. So, jetzt habe ich das erklärt. Hier Ja sagen zu Jesus, hier gebrauche mich, dass im nächsten Jahr durch mich jemand zum Glauben an Jesus Christus findet. Und wir singen jetzt ein Lied miteinander. Und das ist die Zeit, wo du nach vorne kommen kannst. Und du stehst dann da und singst einfach mit. Und ich würde einfach sagen, wir als Gemeinde stehen auch auf, wenn euch das nicht zu schwer ist, und singen mit. Und hinterher spreche ich für die, die da stehen, das Gebet. Und für die, die auf der anderen Seite stehen, bete ich, dass Gott das beantwortet.